verschärft wird diese Situation dann wiederum dadurch, dass Karl der XII. Zwar in der Ukraine überwintert, man spricht aber von einem unheimlich schweren Winter 1708, 1709, der dann die Versorgungslage, die unzureichende Versorgung noch dadurch verschärft, dass er so extrem kalt ist und es unglaublich viele Tote, Kältetote gibt, gerade auf schwedischer Seite, wo natürlich die mangelnde Ausrüstung auch nicht gut vor Kälte und Extrem- und Unterversorgung nicht gut vor Kälte schützen kann.
Friedrich IV. Von Dänemark hatte schon längst kapituliert. August der Starke war vom polnischen Thron entfernt worden. Zwei der drei Kriegsgegner Karls XII. Sind somit weg. Und nun wollen die Schweden mit dem Russland Peters des Großen noch den letzten Feind besiegen. Aber die Jahre des Kriegs haben ihre Spuren hinterlassen. Und in der Schlacht bei Poltawa in der heutigen Ukraine wendet sich der große nordische Krieg. Den Weg zu dieser Schlacht, in welcher der Nimbus der schwedischen Unbesiegbarkeit endet, erklärt Dr. Dorothee Götze in dieser dritten Folge zum großen nordischen Krieg. Über die Links in den Shownotes findet ihr die verwandten Folgen, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie einen Link zum Netzwerk Historytelling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Aus aktuellem Anlass kann ich euch empfehlen, dort mal auf das Schlagwort Osteuropa zu klicken. Vieles, was heute passiert, kann man aus der Geschichte heraus verstehen. Noch ein letzter Hinweis, mein Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über Kommentare, Bewertungen und anderes Feedback würde ich mich sehr freuen. Und damit auch genug der Hausmeisterei. Los geht's mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
Wir befinden uns ja, wenn wir das zeitlich einordnen wollen, im Ende September etwa 1706. Das heißt, dieser Krieg dauert jetzt schon gut 6 Jahre und es ist kein Ende abzusehen, denn du hast es gesagt, 2 von 3 Gegnern sind im Grunde aus dem Krieg ausgeschieden. Mit schwedischen Siegfrieden, das muss man auch sagen. Also sie waren nicht in der Lage, eigene Interessen zu wahren. Und jetzt verbleibt als dritter Gegner Peter von Russland, der später als die anderen beiden in den Krieg eingestiegen ist, zwar auch im Jahr 1700, allerdings erst zum Jahresende. Und der 1701 nach der Schlacht von Narva sich auch erstmal militärisch zurückgezogen hat. Er ist nie aus dem Krieg ausgestiegen, aber er hat schwere Verluste erlitten, musste seine Armee reorganisieren und hat im Baltikum an der Grenze der schwedischen Territorien dort zu den russischen Territorien eine Art Nadelstichtaktik gefahren. Das heißt, immer wieder russische Verbände sind in diese Region eingedrungen, haben dort die schwedischen Verbände in Kampfhandlungen verwickelt, aber es gab keine großen Schlachten mehr mit Russland. Das ist so zu einer Art Nebenschauplatz abgestiegen, wenn man so möchte und wenn man das so sagen kann, in einem so komplexen Konflikt, während sich Karl der XII. Auf den Krieg gegen August von Sachsen und Polen-Litauen konzentriert hat, den er ja 1706 vermeintlich, muss man sagen, mit Blick auf diesen Krieg, der ja noch bis 1721 andauert, besiegt hat. Mit dem Frieden von Alt-Rahnstedt wird das auch besiegelt. Dieser Frieden wird am 24.09.1706 vereinbart. Es dauert allerdings tatsächlich noch bis Januar 1707, bis August diesen Frieden auch unterzeichnet und ihm damit zustimmt. Dass das so lange dauert, hat vor allem damit zu tun, dass sich August zu diesem Zeitpunkt in seinem polnischen Herrschaftsbereich aufhält und die Nachricht des Friedens erst gut 1 Monat, 1,5 Monate später erhält. Er ist mit den Bedingungen überhaupt nicht einverstanden und versucht weiter militärisch aktiv zu sein, ist damit allerdings nicht erfolgreich und muss sich dann doch diesem Frieden beugen, den er auch, das werden wir in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich besprechen, den er auch immer wieder kritisiert und als einen Zwangsfrieden tituliert und ihn als unrechtmäßig tituliert in der Propaganda und in den Flugschriften, in der öffentlichen Auseinandersetzung, die ja abseits des Schlachtfeldes auch geführt wird. Warum lehnt er diesen Frieden ab? Der Grund ist, dass Karl der XII. Ihn zwingt, auf die polnische Krone zu verzichten, damit seinen Status als König aufzugeben. Das kommt im Grunde einer Degradierung gleich. Er wäre dann nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Kurfürst im Heiligen Römischen Reich und er wäre nicht mehr ein internationaler Monarch. Das heißt, er würde in seinem Rang zurückgestuft werden und das ist etwas, was August nicht akzeptieren möchte. Um Druck auf August auszuüben, um ihn dazu zu bringen, diesem Frieden zuzustimmen, bleibt Karl nach der Vereinbarung der Friedensbedingungen im September 1706 zunächst in den sächsischen Gebieten Augusts, das heißt im Kurfürstentum, in das Karl XII. Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, also im Frühjahr 1706 mit seinen Truppen einmarschiert ist. Er erhält seine Armee dort und es ist tatsächlich die schwedische Hauptarmee, die sich dort aufhält. Das heißt, wir sprechen über mehrere 10.000 Personen und nutzt das aus, um damit August zu einer Entscheidung pro Frieden zu zwingen. Der andere Grund, warum er in den sächsischen Gebieten bleibt, sie sind im Gegensatz zu Polen und dem Baltikum und Polen-Litauen und dem Baltikum, wo der Krieg sich bis dahin hauptsächlich ausgespielt hat, kaum von Kriegsschäden betroffen. Das heißt, die Versorgungslage ist gut, es gibt genug Proviant, es gibt genug Versorgungsgüter, Kleidung, Stoff, Schuhe, also das, was man auch braucht und die Soldaten können sich erholen. Karl XII. Nutzt also den Aufenthalt dort als Pause, als Erholungspause. Das trifft sich ganz gut, da ohnehin der Winter einbricht. Man überwintert normalerweise in festen Quartieren und nicht im Feld. Das heißt, das Winterquartier der Schweden liegt in Sachsen. Er verzögert allerdings dann den Abmarsch aus Sachsen bis in den September 1707. Und das hat vor allem damit zu tun, dass er seine Truppen stärken möchte, dass er sich aber auch entscheiden muss, was möchte er machen, wohin möchte er gehen, wie möchte er Peter den Ersten herausfordern, beziehungsweise wie möchte er ihn schlagen und diesen Konflikt beenden. Und es gibt verschiedene Varianten, die diskutiert werden im schwedischen Generalstab. Karl XII. Sieht als Ziel eigentlich Peters Hauptstadt Moskau und möchte dort einen zentralen Schlag setzen. Seine Offiziere, seine Generäle bringen als Alternative das 1703 gegründete Petersburg ins Spiel, das Karl aber nicht so zu interessieren scheint wie Moskau. Also er möchte ins Herz sozusagen der russischen Regentschaft. Ein anderer Grund, der Karls Aufenthalt in Sachsen in die Länge zieht, ist derjenige, dass die am spanischen Erbfolgekrieg beteiligten Mächte, dieser Konflikt wird ja parallel zum Großen Nordischen Krieg ausgetragen seit 1701, die Gelegenheit nutzen, um ihre Gesandten, um ihre Delegierten nach Sachsen zum schwedischen König zu schicken, wenn er jetzt schon mal vor Ort ist, und mit ihm darüber verhandeln, ob er in diesen Krieg einsteigt oder ob er nicht einsteigt. Und gerade für die kaiserliche Partei, für die pro-spanische Partei, ist das die große Gefahr, dass Karl XII. Sich auf der Seite Frankreichs, mit dem er in guten Verbindungen steht, in den Krieg einschaltet und dadurch sich die Lage zu Ungunsten des Kaisers und der habsburgischen Interessen verschieben könnte. Also dort sind massive, wenn man so möchte, Verhandlungen und es kommen sehr, sehr viele Boten von beiden Seiten, die mit Karl verhandeln. Karl hat aber eigentlich gar kein Interesse, sich nach Südwesten zu orientieren. Sein Interesse liegt im Ostseeraum, sein Interesse liegt auf Dänemark, Polen und Russland, die ihn angegriffen haben. Dadurch scheidet die Option aus, Schweden in den spanischen Erbfolgekrieg zu ziehen. Der vierte Punkt, den man jetzt noch nennen muss, warum er in Sachsen bleibt, das ist dann sind Auseinandersetzungen mit dem Kaiser, die sich sozusagen auch noch ergeben, unabhängig vom spanischen Erbfolgekrieg, nämlich durch die Tatsache, dass August von Sachsen und Polen-Litauen sich geweigert hat, seine russischen Hilfstruppen, die auch in seinen Diensten standen und an der Grenze zu Sachsen aktiv waren in Polen, an Karl XII. Zu übergeben als Kriegsgefangene oder um sie in die eigene Armee zu integrieren. Stattdessen überlässt er diese Truppen dem Kaiser, der sie annimmt, weil er sie im spanischen Erbfolgekrieg einsetzen möchte. Das erbost Karl XII. Und er fordert stattdessen den Kaiser auf, ihm diese Truppen zu überlassen. Und das ist, wenn man es sich verfassungsrechtlich anschaut, ist das schon ein bemerkenswerter Akt. Denn Karl XII. Und der Kaiser begegnen sich nicht nur als autonome und souveräne Monarchen und damit werden sie einigermaßen gleichgestellt, sondern Karl der Zwölfte ist ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den Großen Nordischen Krieg sprechen, Herzog verschiedener Fürstentümer oder verschiedener Herzogtümer im Heiligen Römischen Reich, und damit ist er eigentlich dem Kaiser in der Hierarchie untergeordnet. Und je nachdem, wie man es deuten möchte, diese Deutungen werden situativ aufgelöst nach den eigenen Bedürfnissen der Beteiligten, kann man das entweder als Verhandlung zwischen zwei Monarchen sehen, dann kann man es als eine legitime Kommunikation ansehen, man kann es aber auch als die Forderung eines Fürsten innerhalb des Reiches und damit dem Kaiser auf einem untergeordneten Status ansehen. Und dann wäre es eine extreme Anmaßung. Der Kaiserhof ist auch nicht sehr begeistert von dieser Forderung. Man versucht aber eben mit Blick auf den Spanischen Erbfolgekrieg diesen Konflikt zu entschärfen. Und es kommt dann am 1. September 1707, also fast ein Jahr nach der Vereinbarung des Friedens von Altranstädt, zur sogenannten Altranstädter Konvention zwischen kaiserlichen Vertretern und Vertretern Karls des Zwölften. Und diese Konvention ist aus mehreren Gründen interessant, und diese Konvention spiegelt sich im Grunde auch der Deutungsrahmen für den Konflikt um die Hilfstruppen wider, denn diese Konvention bezieht sich im Grunde nur auf reichsrechtliche Fragen. Und das heißt, Fragen, die durch die Reichsverfassung vorgegeben sind oder im Rahmen der Reichsverfassung geklärt werden müssten. Das heißt, hier hat letztlich ein Reichsstand massiv Forderungen gegenüber dem Reichsoberhaupt durchsetzen können. So möchte ich das interpretieren. Denn diese Altranstädter Konvention befreit Karl den Zwölften zum einen von allen Steuern und Abgaben gegenüber des Reiches. Das heißt, dass er keine Beiträge mehr, keine Truppenbeiträge mehr zum Großen Nordischen Krieg leisten muss. Er muss aber auch keine Steuern leisten zu diesem Krieg. Und das macht ja im Grunde den Kern der Reichsstandschaft aus, dass die Mitglieder des Reiches zum Wohl des Reiches und zum Interesse des Reiches beitragen, durch politische Entscheidungen, aber immer und immer wieder auch tatsächlich durch finanzielle Mittel, das heißt durch ihre Ressourcen. Und davon lässt er sich befreien und nimmt sich damit Rechte heraus, die wir in diesem Umfang nicht einmal bei Kurfürsten sehen. Das müssen wir ganz, ganz offen so aussprechen. Der zweite Punkt, der angesprochen wird und der in diese Verbindung, in diesen Konflikt, der ursprünglich um russische Hilfstruppen geht, eingewoben wird, das ist die Frage der Protestanten in Schlesien. Schlesien ist ein Nebenland der Habsburger Herrschaft, ein Nebenland eigentlich der böhmischen Krone. Das heißt, es wird vom Kaiser in seiner Funktion als Kurfürst und König von Böhmen auch regiert. Und dort fanden ab den 1670er Jahren starke Rekatholisierungsmaßnahmen statt. Solche Rekatholisierungsphasen, die sehen wir auch in anderen Gebieten des Reiches, etwa in der Pfalz, aber wir sehen sie eben auch in Schlesien. Und hier wiederum tritt Karl der Zwölfte oder appelliert Karl der Zwölfte eher in seiner Funktion als König von Schweden und Garant der Westfälischen Friedensordnung, die ja eigentlich erzwungene Religionswechsel ausschließt. Und er kann sich durchsetzen, er kann die Religionsausübung, den Kirchenbau der schlesischen Protestanten gegenüber dem Kaiser durchsetzen, der diesem Ganzen zustimmt. Aber es ist auch hier vermischen sich im Grunde wieder internationale und Reichsfragen, weil der Schutz der Konfessionen und der Religionsausübung der einzelnen Konfessionen integraler Bestandteil der Reichsverfassung ist seit 1648. Also hier sehen wir so zwei wichtige Aspekte der Reichsverfassung, die zum einen geschützt werden, zum anderen in Frage gestellt werden in dieser Konvention. Das Wichtige ist aus Karls Sicht, dass er Stärke zeigen kann, sowohl gegenüber den protestantischen Reichsständen, dass er seine Funktion als Schutzherr wahrnimmt, dass er weiterhin die Interessen der Protestanten achtet und vertritt und sich eben nicht, und das ist ja ein Vorwurf, der seit Beginn des Krieges immer wieder gegen ihn erhoben wird, vor allem von also kursächsischer Seite, aber auch aus Richtung des dänischen Hofes und der ja auch auswärtiger Monarch und Reichsstand ist, der König von Dänemark, dass er eben keine reine Interessen- und Machtpolitik ohne Rücksichtnahme wieder die Interessen anderer verfolgt, sondern dass er durchaus seinen Verpflichtungen, seinen internationalen Verpflichtungen auch nachkommt. Das ist ganz wichtig für die schwedische Legitimität. Und das andere ist, dass er eben mit dieser Lastenbefreiung, mit dieser Steuerbefreiung seine eigenen finanziellen Ressourcen schont und sich dadurch stärker auf die Kriegsführung im Ostseeraum konzentrieren kann. Sind so die Hauptaspekte, die wir hinter dieser Altranstädter Konvention sehen müssen. Der Machtanspruch Karls wird in dem Kontext auch deutlich, dass er, und das sehen wir auch immer wieder in der Vergangenheit, also das ist nichts Besonderes für Karl, aber es zeigt, dass auch dieses Gefüge zwischen Monarchen nicht so fest ist, wie wir das manchmal denken in den Hierarchien, dass Karl eigentlich vor dem Kaiser genannt werden möchte, im Titel, in der Titulatur der Konvention, was der Kaiserhof ablehnt, dementsprechend, um diesen Konflikt zu entschärfen, werden zwei Dokumente ausgestellt. Eines, das den Kaiser zuerst nennt, wird nur von den kaiserlichen Gesandten unterschrieben. Das andere, das die schwedische Seite zuerst nennt, Karl zuerst nennt, wird von den Schweden unterschrieben. Also man versucht damit auch Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber um es jetzt nochmal so kurz zusammenzufassen, der Versuch, dem Frieden von Altranstädt Gültigkeit durch die Zustimmung Augusts zu verleihen, das Bedürfnis und die Notwendigkeit, den eigenen Truppen Erholung zu geben und die eigene Armee neu auszurüsten, zu verstärken, um gestärkt weiter in den Krieg gehen zu können, sowie die finanzielle Entlastung durch die Ausnahme von Steuern und Abgaben im Heiligen Römischen Reich können wohl als die drei Interessen Karls genannt werden, die dazu führen, dass er fast ein Jahr in Sachsen bleibt. Hinzu kommt dann noch als vierter Aspekt das Bemühen der Beteiligten am spanischen Erbfolgekrieg abzuklären, wie sich Karl in diesem Konflikt verhält. Das ist die Ausgangslage, ehe Karl dann im September 1707 sich auf den Weg macht, um sich mit Peter dem Ersten auseinanderzusetzen. In dem Fall auch mit einer Strategie, die sagt, er möchte die russischen Truppen besiegen und er möchte gerne nach Moskau vorrücken, um dort den entscheidenden Schlag gegen Peter zu setzen und zu einem Frieden zu gelangen. Das ist die Ausgangslage, wenn wir das so zusammenfassen wollen.
Das heißt jetzt, die schwedische Hauptarmee muss einmal von Sachsen bis nach Russland erst einmal ziehen, um dort in die Kampfhandlungen ja, einzutreten. Wo verläuft denn dann, auch wenn du das eben beschrieben hast, dass eher so eine Art Nadelstichtaktik der Russen war, wo verlief denn dann die Kampflinie zwischen Russland und Schweden zunächst?
Die Kampflinie im Herbst 1707, also wir haben im Grunde so zwei Linien. Die sächsische Armee, wie du gesagt hast, sie steht im Kurfürstentum Sachsen und muss aus Sachsen irgendwie Richtung Russland kommen. Und die russische Armee, die steht im Grunde auf einer etwa 300 Kilometer langen Linie zwischen der Düna und dem Dnieper, also zwischen dem Baltikum und dem Gebieten des heute südlichen Polens, Belarus und der Ukraine. Also das ist das Gebiet, in dem sich die russische Armee aufhält, allerdings nicht als massierte Armee, sondern immer wieder mit kleineren Einheiten, die versuchen, dieses Grenzgebiet im Grunde zu halten und vor einem schwedischen Ausgreifen zu schützen. Denn Schweden hat zwar die Hauptarmee im Süden, wenn wir sozusagen vom Ostseeraum aus denken. Es hat aber natürlich immer noch zahlreiche Verbände und eine auch mindestens 10.000 bis 20.000 Mann umfassende Armee in den baltischen Provinzen, das heißt im heutigen Estland und Teilen des heutigen Lettlands. Außerdem können schwedische Truppen ja jederzeit oder relativ einfach zumindest von Finnland über Ingermanland nach Estland gebracht werden und dort die Armee verstärken. Das heißt, im Norden ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit eines schwedischen Angriffs nie ausgeschlossen, auch wenn die Hauptarmee im Süden steht. Und zwischen diesen beiden Regionen liegt Polen-Litauen, das in dem Fall eine Art Puffer bildet, keine neutrale Zone, aber einen Puffer bildet und der von der einen oder anderen Seite, je nachdem, wie sich der Krieg und diese Taktik entwickelt, durchquert werden muss. Und in dem Fall ist es Karl der Zwölfte, der sich anschickt, Polen zu durchqueren, um nach Russland zu gehen. Also die russischen Truppen haben im Herbst 1707 zwar Teile Westpolens oder des heutigen Westpolens unter ihrer Kontrolle, man könnte vielleicht auch sagen besetzt, aber sie haben eigentlich keine Anstalten. Peter hat kein Interesse daran, weiter nach Polen hineinzugehen, sondern er sieht das so als Randgebiet, um sein Territorium, um seinen Einflussbereich vor schwedischen Angriffen zu schützen. Und er wartet im Grunde darauf, dass Karl zu ihm kommt. Also er bewegt sich da auch nicht wirklich weg. Das werden wir jetzt auch im weiteren Verlauf des Krieges dann in den nächsten Jahren 1700 7, 1708 bis 1709, das haben wir uns ja für heute vorgenommen, sehen. Also Peter bewegt sich kaum bzw. relativ statisch auf dieser beschriebenen Linie, während Karl ihm im Grunde den ganzen Weg entgegenkommen muss. Und das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum die schwedische Kriegstaktik oder die schwedische Strategie, die Karl der XII. Verfolgt, scheitert, weil er im Grunde seine Ressourcen und vor allem seine militärischen Ressourcen, die Fähigkeit seiner Armee, weite Strecken unbeschadet zurückzulegen, vollkommen überspannt. Ich weiß nicht, ob er es überschätzt, das ist schwer zu sagen. Auch deshalb, das hatten wir auch schon erwähnt, weil wir wenig Dokumente aus dieser Zeit haben von Karl dem XII. Selbst. Also wir wissen wenig über ihn, er ist ein sehr stummer König. Aber was wir so an anderen Quellen, an anderen Materialien außenrum sehen, da sehen wir, dass er im Grunde über die Grenzen der Leistungsfähigkeit seiner Armee geht, auf dem Weg, Peter den Ersten zu schlagen. Und das ist sein Ziel, das muss sein Ziel sein. Wie genau dieses Ziel erreichen möchte, das ist auch in der Forschung nicht wirklich, bekannt. Also man geht davon aus, er wollte nach Moskau, aber wie ein Frieden mit Peter aussehen sollte, das weiß man nicht wirklich. Und wie genau er sich diesen Gang nach Moskau, diesen Weg nach Moskau vorgestellt hat, auch darüber wissen wir wenig. Also da können wir gar nicht so viel sagen, was wir wissen. Und da setzt dann sozusagen die aktive Kriegshandlung, Kampfhandlung wieder ein, ist, dass Karl der XII. Seine Armee, und wir sprechen hier von über 40.000 Mann, durch Polen Richtung Osten bewegt. Er kommt allerdings nicht sehr weit voran, was vor allem an den Witterungsbedingungen liegt. Er bricht erst im September aus Sachsen auf und marschiert aus Sachsen aus und muss dann einmal durch das heutige Polen und kommt in den Herbst. Und der Herbst erschwert das Vorrücken, die Böden weichen auf, sie werden matschig, weder die Pferde noch die schweren Artilleriestücke können gut transportiert werden. Und so kommt Karl der XII. Nach Wiederaufnahme dieses Feldzugs im Grunde nur, in Anführungszeichen, bis an die Weichsel. Also das ist auch etwa das Gebiet, wo er 1700, um die Gegend von Grodno, das ist das Gebiet, wo er bereits 1705 schon einmal war, als er gegen August gekämpft hat und bevor er sich entschlossen hat, dann nach Sachsen einzumarschieren. Also er hat jetzt innerhalb dieser 2 Jahre, einmal den Weg von Grodno nach Sachsen und zurückgemacht. Die russische Armee hat, wie gesagt, eigentlich kein Interesse, nach Polen einzumarschieren, und Peter der Erste hat kein Interesse, in Polen eine Entscheidungsschlacht zu suchen, sondern er behält sowohl die Taktik der Nadelstiche bei, um die schwedische Armee zu ermatten und um das Vorankommen zu erschweren, als auch zusätzlich eine Taktik der verbrannten Erde. Das heißt, russische Verbände stoßen vor, versuchen die schwedische Armee zu irritieren, versuchen sie in kleinere Scharmützel zu verwickeln, was auch immer wieder dazu führt, natürlich, dass man Verluste kompensieren muss, dass es Verluste gibt, was ermüdet, weil man aus der Marschordnung in die Kampfordnung muss, man muss wieder zurück in die Marschordnung, was die Versorgung erschwert, was die Moral der Truppe vor allem schwächen soll. Und auf dem Rückzug zerstören die russischen Verbände im Grunde die Landschaft um sie herum. Das heißt, sie versuchen Ernten zu vernichten, sie versuchen Häuser, Speicher zu vernichten, und sie versuchen, die Infrastruktur zu vernichten, sodass die schwedische Armee vor immer größeren Hindernissen steht, überhaupt voranzukommen, um sich zu versorgen. Das ist die russische Taktik, die man in diesem Kontext benennen muss. Und wir sehen das dann auch, da 1700, wir haben im Grunde keine Schlacht, wir können von keiner Schlacht sprechen. Und das erinnert mich sehr, sehr stark auch an den Feldzug oder an den Krieg in Polen, den wir in der letzten Folge besprochen haben, zwischen 1702 und 1706. In dieser Phase, in diesen 4 Jahren, hatten wir ja auch sehr, sehr wenig wirklich große Schlachten. Wir hatten mehr Scharmützel, aber im Grunde haben diese Armeen versucht, auf Abstand nebeneinander herzumanövrieren, sich auszuweichen, den Gegner zu Bewegungen zu zwingen. Und genau das sehen wir ja auch. Karl der Zwölfte versucht noch, die russische Armee zu umgehen, indem er ihnen nicht direkt nach Osten folgt, sondern so ein bisschen nach Südosten ausweicht, in die Masuren. Das macht aber das Vorankommen im Grunde nicht leichter, denn die Masuren sind ein sumpfiges Gebiet und im Herbst wird es natürlich noch anstrengender für die Soldaten, dort hindurchzugehen. Und erst als dann im Winter 1707, 1708 der Frost einsetzt, kommt die schwedische Armee wieder schneller voran und wieder besser voran und kann dann im Grunde Strecke machen und von der Weichsel weiter Richtung Dnieper vorrücken. Man muss dazu sagen, das fällt auch auf und das erinnert auch an diesen Krieg, den wir, oder die davorige Kriegsphase, ist es im Grunde wieder so eine Art Krieg zwischen den Flüssen. Also mit jedem Fluss, den die schwedische Armee vorrückt, um in dieser Perspektive zu bleiben, zieht sich die russische Armee hinter den nächsten Fluss, ob das Nebenflüsse sind oder ob das große Flüsse sind, zurück. Also man bewegt sich so zwischen diesen Flüssen und zwischen diesen Flussufern. Und jeder Fluss stellt natürlich auch wieder eine natürliche Barriere für den Angreifer dar, sich dem, ja, der eigenen Armee, in dem Fall der russischen Armee, zu nähern. Das ist, wenn man es kurz zusammenfasst, im Grunde der schwedische Feldzug im Jahr 1707, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, und wir hatten das angesprochen mit der Taktik der verbrannten Erde und diesem mühsamen Vorrücken. Die schwedische Versorgungslage sieht katastrophal aus und sie war schon schlecht, bevor Karl in Sachsen war. Er hat sich erholt, er konnte die Armee neu ausstatten, aber durch diese russische Taktik der verbrannten Erde ist es ihm im Grunde nicht möglich, seine Armee ausreichend zu versorgen. Das muss man so offen sagen. Und es entsteht daher eigentlich die Idee, im Herbst, Winter 1707, dass die sogenannte Livländische Armee zum, ja, mit Versorgungsgütern anrücken soll, um die Truppen aufzufrischen, aber eben auch um den Unterhalt zu gewährleisten. Diese sogenannte Livländische Armee besteht aus 10.000 bis 20.000 Mann, die in Livland in den baltischen Provinzen stehen und dort eigentlich zur Verteidigung gebraucht werden. Denn auch wenn wir uns jetzt mehr auf diesen Feldzug Richtung Moskau fokussieren, bedeutet das ja nicht, dass im Baltikum nicht mehr gekämpft wird, sondern dort, auch dort geht diese Taktik der Nadelstiche, der Scharmützel, des Aufreibens weiter. Und eigentlich werden die Truppen dort benötigt, um Peter dort keine neue Angriffsflanke zu eröffnen. Aber Karl entschließt sich, er möchte die Truppen bei seiner Hauptarmee haben und diese Truppen sollen Versorgungsgüter aus Livland heranbringen, was auch daran liegt, dass Estland, vor allem Estland, aber auch Teile Livlands, im Grunde als die Kornkammer des Schwedischen Reiches galten. Also das heißt, man hat viel Getreide dort, man kann mit diesem Getreide die Armee versorgen. Das Problem ist, dass diese Armee jetzt aber, je weiter Karl vorrückt, je weiter muss auch diese Armee nach Süden rücken und auch diese 300, vielleicht sogar 400 Kilometer, je nachdem, wo die einzelnen Teile der Armee stehen, überwinden. Dabei dürfte sie nicht in russische Hände fallen, um sich dann Karl dem Zwölften anzuschließen. Und dieser Entschluss auf oder diese Notwendigkeit dieses der Armee oder der Versorgung, diese Knappheit wird dadurch besonders deutlich, dass sich Karl im Winter 1707 entschließt, sein Vorrücken Richtung Moskau zu verlangsamen. Nicht unbedingt wegen der Milieubedingungen, das heißt wegen der Umwelt- und Infrastrukturbedingungen, sondern weil er seine Armee sonst nicht mehr ernähren kann und seine Armee verlieren würde, im Grunde ohne Feindeinwirkung mittelfristig. Und er bewegt sich dann ab 1708 im Dnieper-Gebiet, ohne aber wirklich große Anstalten zu machen, den Russen nachzusetzen, in der Hoffnung, dass Rentschel, so heißt der General, mit dem Nachschub aus Livland kommt und er dann gestärkt, also Karl der Zwölfte dann gestärkt mit seinen Leuten zum Angriff übergehen kann. Das ist so die Wende der Jahre 1707 auf 1708, die dann im Grunde ein sehr, sehr langes Warten 1708 einleiten wird, wie wir sehen werden.
Das ist ja jetzt auch für beide Seiten eigentlich ein schwieriger Zustand. Schweden, was ist beschrieben mit ihren Versorgungsproblemen, aber auch Russland, auch Peter kann ja nicht ganz damit zufrieden sein, dass ja der westliche Teil seines Reiches zunehmend zu verbrannter Erde und ja verlassenem Gebiet wird. Gab es denn zwischen den beiden Parteien auch ernsthafte Versuche, einen Frieden zu schließen in dieser Phase 1707, 1708?
Also es gab immer wieder Versuche, diplomatische Annäherungen und Friedens, ich weiß nicht, ob es Friedensangebote tatsächlich waren oder zumindest Gesprächsangebote, die in einen Frieden hätten münden können, das auf jeden Fall. Es ist aber in beiden Fällen tatsächlich schwer zu sagen, wie ernsthaft diese Friedensangebote waren. Wir können davon ausgehen, wenn wir uns die Situation, in der Peter ist, vergegenwärtigen, dass er vermutlich ein starkes Interesse daran hatte, den Konflikt mit Karl dem XII. Zumindest zu unterbrechen. Ob er ihn wirklich sozusagen in einen dauerhaften Frieden überführen wollte oder hätte können, das ist eine andere Frage, weil die ja auch davon abhängt, wie sich Karl der XII. Verhält. Aber auf jeden Fall hatte er Interesse daran, diesen Konflikt zu entschärfen und zu beruhigen, was an der innenpolitischen Situation lag. Also Peter war ja noch nicht allzu lange Zar und vor allem, das hatten wir auch schon angesprochen in der ersten Folge, war er noch immer damit befasst, sein Reich zu reformieren. Das betraf sowohl die Verwaltungsebene als auch die Ebene der politischen Führungskreise und nach den Erfahrungen im Baltikum Anfang des Großen Nordischen Krieges vor allem die Armee. Und er hat diese Zeit genutzt zwischen der Schlacht von Narva 1701 und jetzt der Neuorientierung der schwedischen Kriegsführung, die ihm eine Atempause verschafft hat von etwa 5 bis 6 Jahren, als man sich gegen Polen gewendet hat, um seine Armee zu reformieren. Das heißt, die Leute waren besser ausgebildet, weil man zum einen Veteranen aus dem Baltikum hat, aber auch die Leute, die man zur Armee gezogen hat, diese waren besser ausgebildet und die Armee war besser organisiert, sie war besser an militärische Taktiken, an militärisches Agieren gewöhnt. So, das war das eine, wofür die Zeit genutzt hat. Das andere war, dass Peter mit diesen Reformen und mit der Konsolidierung seiner Macht noch nicht zum Ende gelangt war und gerade in den Jahren 1706, 1707, 1708 sehen wir das immer wieder, dass es zu Aufständen kommt, vor allem im westlichen Teil Russlands beziehungsweise im südwestlichen Teil, den Gebieten der heutigen Ukraine und des heutigen Belarus, wo Kosaken Stämme, heißt es in der Literatur, also ihr Verhältnis zu Russland klären müssen und klären wollen. Die meisten dieser Stämme, die wir in diesem Gebiet sehen, haben sich auf die ein oder andere Weise der russischen Oberherrhoheit unterstellt und Peter damit im Grunde angefangen, auch sein Reich aufzubauen und zu festigen. Allerdings sind das keine sozusagen, können wir uns das nicht so vorstellen, man unterstellt sich der Macht eines Herrschers und dann ist alles gut und alles friedlich, sondern da geht es um Privilegien, da geht es um Vorrechte, da geht es um, wenn man so möchte, auch Traditionen der Selbstständigkeit, der Autonomie, die diese Gebiete und die dort lebenden Menschen bislang erfahren haben oder versucht haben, auch zu verteidigen gegen Hoheitsansprüche sowohl aus Polen als auch dem Russischen Reich, die geklärt werden müssen und die auch in Konflikten geklärt werden. Also wir sehen das ganz deutlich an den Saporoger Kosaken, die eben in diesem Grenzgebiet Polen, Belarus, Ukraine beheimatet sind und die sich vor allem aus Polen bedroht fühlen, gerade dann auch nach der Absetzung August des Starken durch Stanisław Leszczynski, der von Karl dem XII., das hatten wir letzte Folge gehört, eingesetzt worden ist als neuer polnischer König. Eingesetzt heißt nicht, dass Karl gesagt hat, du wirst jetzt König, sondern eingesetzt heißt, dass er zwar legitim von den polnischen Standesvertretern und Adelsvertretern gewählt worden ist, dass diese Wahl aber nicht als eine freie Wahl angesehen werden kann, weil im Grunde Karl der XII. Seine Truppen in deutlicher Nähe zum Wahlvorgang positioniert hat. Das ist mit durchgesetzt gemeint. Und Leszczynski, der richtet sein Interesse zunächst stark auch Richtung Kosakengebiete. Peter verweigert die Hilfe für die Kosaken, was dann zu einer starken Opposition und zu einem Infragestellen im Grunde der russischen Herrschaft auch führt. Und kommt zu einer Annäherung zwischen den Saporoger Kosaken und Karl dem XII., also im Grunde der Gegner Peters und Peter dem ersten muss daran gelegen sein, diese Unruhen und diese Unruhepotenziale gerade in seinem Grenzgebiet zu befrieden. Und das heißt, diese Friedensangebote, um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe da schon einen ernsten Hintergrund, dass man eben den Konflikt mit Schweden befrieden möchte, weil innenpolitische Erfordernisse das verlangt haben, weil man intern Ruhe schaffen musste, Stabilität schaffen musste, innenpolitisch, um weiter einen Konflikt nach außen führen zu können. Also hier sehen wir innenpolitische, außenpolitische Interessen, die ja aufeinandertreffen. Im Wesentlichen ein zweiter Konflikt, den wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, das ist der Konflikt, den Peter im Süden seines Herrschaftsbereichs am Schwarzen Meer mit dem Osmanischen Reich führt. Und da kommen wir in der nächsten Folge, denke ich, nochmal etwas ausführlicher drauf. Das heißt, dort hat er noch einen anderen außenpolitischen Konflikt, den er auch bedienen muss. Also Peter ist in der Situation, dass er, wenn wir so an die Westgrenze seines Reichs, seines Herrschaftsbereichs sehen, dass er im Grunde in mindestens drei Konflikten gleichzeitig involviert ist, die er irgendwie regulieren muss und die er irgendwie so ordnen muss, dass er das auch als Herrscher überleben kann und dadurch seine eigene Herrschaft nicht gefährdet. Deswegen denke ich, er hat Friedensinteresse, wie ernsthaft diese Bemühungen tatsächlich waren und welchen Aussicht sie auf Erfolg hatten. Das steht nochmal auf einem anderen Stern. Wir dürfen aber allerdings auch nicht vergessen, dass in der frühen Neuzeit in jedem Konflikt Sondierungen, Annäherungsversuche, auch das, so, ja, im Grunde das Ausloten, was an Frieden möglich ist, durch Friedensofferten zum Krieg dazugehört hat. Denn Krieg sollte ja nicht der Normalzustand sein, es sollte ein Zustand sein, der eine Ausnahme darstellt, um Unrecht aus der Welt zu schaffen und auch um Frieden wiederherstellen zu können. Das war dafür war Krieg gedacht. Und dementsprechend versuchte man natürlich, Frieden wieder zu gewinnen, militärisch, aber auch in Verhandlungen. Und allen Friedensverhandlungen gehen eigentlich lange Sondierungen in irgendeiner Form durch Briefwechsel, durch Gesandte voraus. Denn das ist auch etwas, wo wir vielleicht auch gegen Ende der geplanten Folge nochmal drauf zu sprechen kommen könnten, falls es von Interesse ist. Wir stellen uns immer Friede vor und sagen, ja, dann gibt es halt Frieden oder man verhandelt Frieden. Aber um Frieden schließen zu können, muss man ja eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was Frieden bedeutet, sowohl in konkreten realpolitischen Forderungen und Bedingungen, also was ist welche Seite bereit zu konzedieren, welche Zugeständnisse möchte man machen, aber auch welche Forderungen hat man und wie sehen Friedensordnungen aus, wie stellt man sich denn die Welt, das Verhältnis zueinander nach einem Friedensschluss vor. Und wir sehen am Beispiel Karls XII. Mit August von Sachsen und Polen, da gehen die Vorstellungen ja deutlich auseinander, aber August hat nicht die Mittel, sich Karls Forderungen wirklich zu widersetzen und andere Forderungen durchzudrücken, weshalb er diesem Frieden zustimmen muss. Und ich würde diese Offerten Russlands auch gerade in diesem Kontext von wir müssen erstmal abstecken, wie wir uns Frieden vorstellen können, sehen wollen.
Das heißt, ein Frieden ist jetzt erstmal so ganz realistisch nicht im Blick und dass die nächsten, also du hast eben das Jahr 1708 schon angesprochen, auch das zeichnet sich nicht aus durch große Kampfhandlungen, sondern du hast eben schon gesprochen von einem Jahr des Wartens, einem Jahr der Geduld. Wie läuft dieses nächste Kriegsjahr ab?
Genau, also ich hatte es schon angesprochen, es ist ein Jahr des Wartens und aus dem, wie Karl XII. In der Literatur beschrieben wird, würde ich tatsächlich auch vielleicht eher von einem ungeduldigen Warten sprechen. Er möchte ja eigentlich in den Kampf gegen Peter gehen und möchte dort aktiv unterwegs sein, kann das aber nicht, sondern er manövriert die schwedischen Truppen im Dnieper-Gebiet und dieser ganze Krieg bewegt sie eigentlich im Grunde zwischen den Nebenflüssen des Dnieper und dem Dnieper selbst. Und er hofft darauf, dass Renschild endlich ankommt mit der livländischen Armee, was allerdings nicht der Fall ist. Das muss man auch dazu sagen. Livland ist im Winter, dann kommt der Frühjahr, die Böden tauen auf. Wir haben die gleiche Situation, die wir im Herbst 1707 haben, die Verbindungen werden schlecht, die infrastrukturellen, die Verkehrswege werden schlecht und Reinschild kommt im Grunde kaum voran. Zudem muss er eben den russischen Nadelstichen, den russischen Angreifern ausweichen. Und das Ganze führt dann im Grunde dazu, dass Karl sich entscheidet, das Vorrücken auf Moskau weiterhin zu verzögern und stattdessen nach Südwesten, also in heutiges ukrainisches Gebiet, auszuweichen, weil dort die Versorgungslage deutlich besser ist als im polnisch-belarussischen Grenzgebiet zu Russland. Und er hofft dadurch zum einen seinen Truppen, die sich durch die Belastungen stark reduzieren, vor allem Krankheiten aufgrund von Hunger, aber auch Desertationen werden immer schwerwiegender als Problem für Karl, sodass die Ordnung, die Moral der Armee zu kippen droht. Und er hofft, ihnen dort Erholung bieten zu können. Er hofft, sich dort versorgen zu können, eventuell auch die Truppen aufstocken und verstärken zu können. Zudem hofft er natürlich, und das ist so ein Nebeneffekt dieses Wenden nach Südwestens, dadurch die Aufmerksamkeit Peters des Ersten auf sich lenken zu können, in der Hoffnung, dass dieser einen Großteil seiner Truppen auch nach Südwesten oder nach Süden zumindest verlagern würde, um dadurch den Vormarsch der livländischen Armee zu beschleunigen und diese zu entlasten und Risiken, Gefahren von dieser abzuwenden. Und das ist im Grunde das, was wir im ersten Halbjahr 1708 dann sehen. Einen zweiten Teil, den wir dann auch sehen, oder das hatte ich gerade auch schon angedeutet, was wir ganz deutlich sehen, das ist die Annäherung zwischen Karl dem XII. Und den Saporuger Kosaken unter ihrem Hetman, das heißt unter ihrem Anführer Iwan Mazepa. Der wendet sich dann 1708 direkt an Karl, es hat wohl vorher auch schon Sondierungen gekommen, und er macht ihm ein ganz tolles Angebot. Er sagt, hör zu, wenn wir zusammen kämpfen gegen Peter den Ersten, dann bin ich bereit, 100.000 Mann aufzustellen. Und 100.000 Mann entspricht in etwa der Größe der russischen Armee, die Peter zur Verfügung hat für seine Aktivitäten gegen Karl den Zwölften. Das wirkt sehr, sehr groß, dieses Angebot. Aber wir müssen uns auch fragen, wie realistisch dieses Angebot tatsächlich war. Aber Karl der XII. Lässt sich darauf ein. Das zeigt auch ein bisschen, wie verzweifelt sein Zustand war und wie aussichtslos sein Zustand in dieser Situation war. Er lässt sich darauf ein und hofft dadurch, neues Drohpotenzial gegen Peter aufzubauen. Und er hofft natürlich auch, durch die in Aussicht gestellte Verstärkung zu neuer Kampfkraft zu kommen, um dann letztlich sich doch gegen Peter durchsetzen zu können, und zieht den Iwan Mazepa und seinen Leuten, den zugesagten Truppen, in die Ukraine entgegen. Also das heißt, wir sehen 1708 ein Warten, wir sehen die weitere Verlagerung des Kampfgeschehens nach Südwesten und damit im Grunde auch immer weiter weg vom Ostseeraum. Also dieser Krieg hat sich ja in den ersten Jahren im Grunde schon ausgebreitet. Er hat in Livland begonnen, Livland und in Holstein-Gottorf, aber der Schwerpunkt lag in Livland, in den baltischen Provinzen, ist dann in den Folgejahren 1702 bis 1706 hat er sich in den südlichen Ostseeraum, so muss man es sagen, vor allem nach Polen verlagert und Sachsen, und ist dann aber im Grunde seit 1707 verlagert sich dieser Konflikt im Grunde immer weiter nach Südwesten und immer regional immer weiter weg vom Ostseeraum. Und hier wird dann auch nochmal deutlich, warum dieser Krieg so schwierig ist, nicht nur für Karl den XII., er ist auch für Peter den Ersten schwierig, weil dieser Krieg ein enormes Maß an logistischer Leistung erfordert, um diese riesen Truppenverbände über diese weiten Distanzen versorgen zu können. Wir sprechen ja jetzt für die schwedische Armee vor allem von einer Distanz von Stockholm, das können sich, denke ich, die meisten vorstellen, wo das liegt, von Stockholm in den Süden Belarus, in den Süden Polens, an die ukrainische Grenze. Also das sind enorme Strecken, dazwischen liegt ein. Entweder muss man das auf dem Wasserweg machen, da muss man einmal über die Ostsee segeln Richtung Danzig und dann durch Polen marschieren, oder man macht das auf den Landweg, da müssen aber die Truppen über Finnland und das Baltikum nach Süden transportiert werden. Und über solche Strecken Versorgungswege, Versorgungsmöglichkeiten, Versorgungstransporte zu organisieren und abzusichern, das ist eine Wahnsinnsleistung und das ist im Grunde auch der Punkt, woran meines Erachtens, wenn ich mir das anschaue, in dieser Kriegsphase die schwedische Kriegspolitik auch tatsächlich scheitert und der König in seiner Kriegsführung scheitert. Es sind nicht so sehr die Soldaten, es sind auch nicht so sehr militärische Erfolge oder nicht die militärischen Erfolge fährt Schweden in den wenigen Schlachten, die wir sehen, wie der Schlacht bei Lesnaja im September 1708 ein, aber es ist tatsächlich die Versorgungslage und die Logistiklage, die man nicht sichern kann, da auch die deutschen Provinzen der schwedischen Krone nicht die Ressourcen haben, um eine so große Armee, mehrere 10.000 Mann über diese Distanzen zu versorgen, zumal dazwischen ja auch immer noch zu Beginn des Krieges feindliche Gebiete, jetzt in der jetzigen Phase des Krieges mit Stanisław Leszczynski, zumindest schwedisch freundliche Gebiete dazwischen liegen, die aber auch eine enorme Größe haben. Für Peter stellt sich ein ähnliches Problem. Er hat allerdings den Vorteil, dass er an der Grenze seines eigenen Herrschaftsbereiches agiert und damit zumindest die Kontrolle ins Hinterland sichern kann und absichern kann, anders als das Karl der XII. Machen kann, der, ja, ich weiß nicht, wie viele hunderte Kilometer, je nachdem von wo aus man guckt, von eigentlich seiner Versorgungsbasis, wenn man an Schweden, Finnland und das Baltikum denkt, entfernt ist.
Und auch wenn sich die Tage, Wochen, Monate so schleppen in dieser Zeit, wir kommen doch allmählich auf den Punkt zu, der ja zumindest in der Rücksicht der Wendepunkt des Großen Nordischen Kriegs sein wird, nämlich der Schlacht von Poltava. Wie kommt es zu dieser Entscheidungsschlacht und was passiert?
Genau, diese Entscheidungsschlacht, das ist im Grunde ist es so eine Art Verzweiflungstat, kann man es fast ausdrücken. Karl der XII. Hat sich mit seiner Entscheidung, sich in die Ukraine zu begeben, im Grunde in einer Art Sackgasse manövriert. Das liegt daran, dass der Abstand dadurch zum Baltikum, ich habe es gerade schon angedeutet, immer größer wird. Die Versorgungsarmee ist immer noch nicht bei ihm, sondern muss versuchen aufzuholen, aufzuschließen, was ihr aber nicht gelingt. Die Lücke ist relativ groß und Peter entscheidet sich, nachdem er seine Truppen auch nach Süden verlagert hat, diese Lücke auszunutzen und versucht, die Armee abzuschneiden und sich zwischen den Versorgungstross und die Hauptarmee Karls des XII. Zu setzen mit seinen Leuten. Und das gelingt ihm auch. Und das ist diese besagte Schlacht von Lesnaja im September 1708, die dazu führt, dass die Versorgungsarmee komplett aufgerieben wird und dass Karl der XII. All seine Unterstützung, seine Versorgung verliert und das ist, seinen Nachschub verliert. Und das ist katastrophal für eine Armee, wenn sie keine Versorgung hat, weil sie im Grunde nichts machen kann. Gleichzeitig fahren die russischen Verbände, die nicht hinter in den Brücken der Schweden jetzt stehen, weiter die Taktik der verbrannten Erde, die man auch in der Ukraine sieht. Das heißt, man hat in der Ukraine wenig Versorgungsmöglichkeiten, sie sind schwer zu ergattern. Man muss schneller sein als der russische Gegner und man kann nicht mehr mit Nachschub aus Norden, aus dem Baltikum rechnen und man befindet sich jetzt zudem taktisch in der Situation, dass man den Feind nicht mehr nur zur Seite oder vor sich hat, sondern man hat den Feind plötzlich auch im Rücken. Das heißt, es beginnt so eine Art Klammer, sich um die schwedische Armee zu setzen. Das ist das eine, was diese Sackgassensituation ausmacht. Verschärft wird diese Situation noch dadurch, das sollten wir vielleicht auch erwähnen. Und wir haben schon darauf hingedeutet, die Kämpfe im Baltikum zwischen Schweden und Russen gehen weiter. Und 1708 versucht man es doch mit einer Art Entlastungsangriff auf St. Petersburg von Finnland aus. Die schwedischen Verbände überqueren auch sehr erfolgreich die Neva. Und dann stockt der Angriff. Und nicht deshalb, weil die russische Gegenwehr so stark wäre oder die russische Armee, die russischen Verbände dort überlegen wären, sondern auch hier ist die Versorgungslage das Problem. Also auch dort können die Truppen nicht mehr versorgt werden. Sie können nicht mehr mit Proviant ausgestattet werden, was letztlich auch in angesichts des Winters dazu führt, dass sich 11.000 Schweden zurückziehen, wieder nach Finnland, um sich aber möglichst schnell zurückziehen zu können und nicht den Feinden in die Hände zu fallen, wird ein Großteil der mitgeführten Pferde, und ich habe in der Literatur gelesen, es handelt sich um 5000 Pferde, es werden 5000 Pferde, selbst wenn es weniger sind, es ist eine unheimlich große Zahl Pferde, die dort getötet und geschlachtet wird, weil man sie nicht mit zurücknehmen kann. Das Problem ist, zu dieser Zeit, Pferde ersetzt man nicht einfach. Und mit diesen Pferden, die jetzt in der Armee fehlen, nicht nur in Finnland, kommt die ganze Versorgung, die ganze Logistik sozusagen der schwedischen Armee ins Stocken. Denn diese Pferde können nicht mehr ins Baltikum geschickt werden oder an den südlichen Rand der Ostsee. Und sie können dadurch nicht mehr dafür eingesetzt werden, Artillerie, also militärische Gerätschaften für den Nachschub, aber eben auch Lebensmittel oder andere Dinge, die man braucht, Kleidung, Munition zu transportieren. Und das belastet den schwedischen Nachschub auf Jahre hinweg, obwohl es so vermeintlich weit entfernt vom aktuellen Kriegsschwerpunkt in der Ukraine geschehen ist. Das sollten wir auch noch erwähnen. Also wir haben diese Versorgungslage, es ist nicht mit Nachschub zu rechnen. Die russische Armee steht der schwedischen Armee im Rücken und sie steht ihr zur Seite, sie steht vor ihr. Und als Drittes kommt hinzu, in der Ukraine und in dem Bereich, in dem wir uns jetzt geografisch bewegen, wir kommen sozusagen an die Grenzen des Aktionsradius, denn wir kommen an die Grenzen zum Osmanischen Reich. Und das Osmanische Reich ist zwar mit Peter dem Ersten in Konflikt, die Beziehungen zu Schweden sind zu diesem Zeitpunkt eher marginal. Und man weiß nicht, ob das Osmanische Reich bereit wäre, seine Grenzen zu öffnen für die schwedische Armee und bereit wäre, sich im Krieg gegen Peter auch an schwedischer Seite zu engagieren und zu unterstützen. Oder ob man, wenn man weiter vorrücken würde, aus schwedischer Sicht auch ins Osmanische Reich, ob man dort nicht sozusagen mit einem weiteren Feind in Konflikt käme. Das ist die Situation, in der wir uns in der ersten Jahreshälfte oder ersten Jahreshälfte Richtung Mitte 1709 dann bewegen werden. Und das ist die Situation, die sich aber jetzt schon 1708, wir waren ja im Herbst 1708, andeutet. Verschärft wird diese Situation dann wiederum dadurch, dass Karl XII. Zwar in der Ukraine überwintert, man spricht aber von einem unheimlich schweren Winter 1708, 1709, der dann die Versorgungslage, die unzureichende Versorgung noch dadurch verschärft, dass er so extrem kalt ist und es unglaublich viele Tote, Kältetote gibt, gerade auf schwedischer Seite, wo natürlich die mangelnde Ausrüstung auch nicht gut vor Kälte und Extrem- und Unterversorgung nicht gut vor Kälte schützen kann. Und Karl muss jetzt, und jetzt kommen wir sozusagen, jetzt habe ich einen weiten Bogen geschlagen, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Frage. Wir kommen auf diese Zäsur im Großen Nordischen Krieg zu, und im Grunde kommen wir auch auf den Höhepunkt des Nordischen Kriegs zu, so sieht es zumindest aus, wenn wir in die Literatur schauen. Das ist so ein Punkt, der immer so hervorgehoben wird. Karl bewegt sich in der Ukraine und er beginnt im April, also das heißt mit dem Beginn der neuen Kampagne, der neuen Militärkampagne des Jahres, beginnt er die Stadt Poltava zu belagern. Poltava ist ein Nachschubstützpunkt, nicht nur für die russische, also vor allem für die russische Armee. Die Stadt ist einigermaßen befestigt. Die Stadt verfügt über gute Vorräte und auch in der Umgebung gibt es gute Vorräte. Und Karl muss das im Grunde machen, wenn er seine Armee erhalten möchte, und versucht dadurch seine Lage zu verbessern. Man muss dazu sagen, diese Belagerung ist sehr langwierig, also die Stadt wird gut 6 Wochen belagert. Sie kann aber von der schwedischen Armee nicht eingenommen werden, weil sie einerseits sogar zu stark befestigt ist, zu gut gesichert ist. Zum anderen fehlt es der schwedischen Armee aber im Grunde an allen. Also es fehlt ihr an Personal, es fehlt ihr an Ausrüstung, um eine Belagerung überhaupt durchführen zu können. Das meint sowohl schwere Geschütze als auch mittelschwere Geschütze. Aber es fehlt hier letztlich im Grunde schon an rudimentären Dingen wie Grabwerkzeuge, um sich effektiv und schnell vor der Stadt eingraben zu können, durch Laufgräben, um Belagerungsanlagen errichten zu können. Gleichzeitig bekommt die russische Seite natürlich mit, was hier vor Poltawa passiert. Und die Befestigung der Stadt wird verstärkt. Das heißt, während die Schweden versuchen, irgendwie eine Belagerung aufzurichten, versucht die Stadt sich zu sichern, indem die Verteidigungsanlagen ausgebaut werden. Also das heißt, es werden neue Lager, es werden neue Laufgräben gegraben. Man versucht, die Stadt sozusagen dadurch zu schützen, dass man durch diese Laufgräben die Stadt mit der Garnison verbindet. Das heißt, dass der Nachschub leichter vor Ort sich bewegen kann. Und man liegt jetzt 6 Wochen gegenüber. Zwischendurch gibt es immer mal wieder kleinere Scharmützel. Es gibt Nadelstiche. Auch hier reiben sich die Armeen, vor allem die schwedische Armee reibt sich auf, ohne dass das Ganze aber im Grunde ja erfolgreich ist aus ihrer Sicht. Zeitgleich bleibt, und das war ja eigentlich der eigentliche Grund, warum sich Karl der Zwölfte in die Ukraine begeben hat, bleibt die Unterstützung der Kosaken aus. Also Mazepa hatte zwar Unterstützung zugesagt. Im Konflikt mit Peter dem Ersten unterliegen die Kosaken allerdings und er kann anstatt dieser mehreren Zehntausenden Kämpfer kann er letztlich nur wenige Tausend zur Verfügung stellen, die zudem müde und ermattet sind durch den Kämpfen mit Russland, mit Peter dem Ersten, gegen Peter den Ersten. Für Peter den Ersten verbessert sich die Situation durch den letztlich Sieg über die Kosaken deutlich, weil er dadurch erstmal Beruhigung hat im Grenzgebiet und dadurch einen Konflikt abschließen kann. Und er kann jetzt seinen Fokus deutlich auf die schwedische Armee verlagern und er sieht, was in Poltawa passiert und verlegt etwa 60.000 Mann dorthin. Und 60.000 Mann, das ist dreimal so viel, wie die schwedische Armee zur Verfügung hat, die etwa 20.000 Mann umfasst zu diesem Zeitpunkt. Schlecht ernährt, schlecht ausgestattet und 60.000 gut ausgestattete russische Soldaten, die hier zur Verstärkung ankommen. Und jetzt beginnt im Grunde eine Art Gegenüberliegen der beiden Armeen. Und Peter fühlt sich so stark, dass er bereit ist, in eine Entscheidungsschlacht zu gehen, wohingegen Karl der Zwölfte im Grunde kaum eine andere Möglichkeit hat, als in der jetzigen Situation die Entscheidungsschlacht zu suchen. Im Grunde darauf zu hoffen, dass das Glück, das er in den meisten Schlachten bislang hatte, gerade auch zu Beginn des Krieges, als seine unterlegene schwedische Armee die deutlich in Mannstärke überlegenen Armeen seiner Feinde schnell geschlagen hat und er versucht, das im Grunde zu wiederholen. Also es ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit eine Verzweiflungstat, dass es im Juli, Anfang Juli 1709, am 8. Juli, um konkret zu sein, bei Poltawa zu dieser Schlacht kommt. Ich habe es auch schon angedeutet, den Wendepunkt darstellt und sie stellt den Wendepunkt deswegen dar, weil die russische Armee haushoch gewinnt, die Schweden unterliegen. Das hat vor allem auch wieder ein Bündel an Gründen. Es ist zu einfach zu sagen, sie waren einfach schlecht ausgestattet. Sie waren schlecht ausgestattet. Es hat ihnen an Schießpulver gefehlt, es hat ihnen an Waffen gefehlt, an Munition gefehlt. Sie mussten im Grunde, musste die schwedische Armee versuchen, in einem Überraschungsangriff die russischen Truppen zu überrumpeln und in den Nahkampf zu zwingen, wo man dann, und das ist ja etwas, was wir als Möglichkeit sehen, aber was wir tatsächlich selten sehen in frühneuzeitlichen Schlachten, wo man in den Nahkampf gegangen wäre mit Bajonett und Hieb- und Stichwaffen. Meistens ist ja der Kampf oder die Schlacht gar nicht bis an den Punkt gelangt, sondern eine Armee, einer der Gegner hat sich zurückgezogen, wenn die Verluste durch Beschuss zu hoch waren, ehe es tatsächlich zu diesem Nahkampf gekommen wäre. Aber das war die eigentlich einzige Möglichkeit, die die Schweden hatten. Der zweite Punkt, der hinzukommt, abgesehen von der Versorgung, ist, dass das schwedische Kommando wechselt. Und zwar war Karl der Zwölfte einige Tage, etwa 10 Tage vor der Schlacht um Poltawa auf einem Ausritt unterwegs, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, auch um seine Strategie zu überdenken und ist bei diesem Ausritt von russischen Truppen im Fuß getroffen worden. Also er hat eine Schussverletzung und konnte dadurch nicht selbst das Kommando in der Schlacht führen, wie er es bis dahin ja eigentlich auch gemacht hat, bis 1709 in den anderen Schlachten, an denen er beteiligt war, war er immer als Kommandoführer auch immer mit in der Schlacht dabei. Das fiel nun weg. Das heißt, Er musste das Kommando und damit auch die Schlachtführung an seine Generale übertragen. Und hier stellt sich jetzt ein drittes Problem ein. Diese Generale waren gewohnt, Anweisungen des Königs, strategische Anweisungen des Königs entgegenzunehmen. Und nun hatte man plötzlich verschiedene Generale, die versuchen mussten, sich abzusprechen. Und es entstand, und das werden wir dann in der Schlacht sehen, es entstand ein massives Kommunikationsproblem. Und diese Schlacht ist vor allem an schlechter Ausrüstung und an Kommunikationsproblemen gescheitert, weil nicht klar abgesprochen war, wer sich wohin bewegt, beziehungsweise man sich auf dem Weg dorthin. Man hat versucht, ich sage das, einen Überraschungsangriff zu starten. Das heißt, die schwedischen Truppen sind in der Nacht vor der Schlacht losmarschiert, um sich in Position zu bringen. Aber Reiter, wichtige Reiterverbände zur Absicherung der Flanken und zur Absicherung der Fußtruppen sind in die falsche Richtung geritten und wussten nicht, wo sie waren. Ande wiederum haben sich verlaufen oder sind zu spät gekommen, was auch an dem ungünstigen Gelände in Poltava lag. Das war im Grunde, ja, ist auch wieder es war zwischen Seitenarm oder an einem Seitenarm des Dnjepr, und das war unebenes Gelände, und die Schweden mussten im Grunde gegen eine Anhöhe anlaufen und durch buschiges, unebenes Gelände versuchen, sich zu orientieren im Dunkeln, und das hat nicht funktioniert. Und dann bei Tageslicht, als es zur Schlacht kam, war man auch nur bedingt in der Lage, zwischen diesen Verbänden zu kommunizieren, die sich ja zum Teil an Stellen befunden haben, wo man sie nicht erwartet hat. Als letzter Punkt muss man sagen, kommt noch hinzu, dass das schwedische Vordringen zufällig entdeckt worden ist von russischer Seite durch einen Aufklärungstrupp und dadurch der Überraschungseffekt dahin war und die russische Seite letztlich sehr, sehr gut vorbereitet war auf den schwedischen Angriff. Und ich hatte es gesagt, die Schlacht war der Wendepunkt. Die russische Armee hat gewonnen in dieser Schlacht. Die schwedischen Verbände haben sich verstreut, haben versucht zu fliehen. Zum Teil haben sie versucht, über den Dnjepr zu fliehen, was daran scheiterte, dass nicht genug Transportmöglichkeiten vor Ort bereits waren. Man hat dann gewendet und musste sich wieder Richtung Poltava zurückbewegen. Und am 11. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat dann die schwedische Armee, ja, am 11. Juli hat die schwedische Armee von über 20.000 Mann kapituliert. Ein Großteil der schwedischen Soldaten ist dann auch nach der Kapitulation in russische Kriegsgefangenschaft geraten, und man hat von russischer Seite hat man sie versucht, so weit möglich, darüber hatten wir ja auch das letzte Mal gesprochen, über Kriegsgefangenschaft, sie so weit wie möglich von der Front entfernt unterzubringen. Und da kommen wir dann in den russisch-asiatischen Grenzraum, wo diese Menschen dann untergebracht waren und zum Teil über sehr, sehr lange Zeit wer sich aufhalten mussten. Also die letzten Rückkehrer aus Kriegsgefangenschaft im Großen Nordischen Krieg, wenn sie überhaupt zurückgekehrt sind. Also man geht davon aus, dass insgesamt wohl nur etwa 4.000 dieser 20 bis 30, ja, diese 20.000 Soldaten etwa zurückgekehrt sind um 1745 nach Schweden zurückgekehrt. Wie gesagt, wenn sie überhaupt zurückgekehrt sind.
Einer der Geflüchteten ist ja dann auch der König selber, Karl der Zwölfte. Er verzieht sich in das Osmanische Reich nach Süden hin. Dazu sollte man gleich auch noch was sagen. Aber vorher, welche weiteren Auswirkungen hat diese Schlacht auf den Krieg? Sind die Folgen dieser Schlacht?
Ich sehe das als Zäsur, das ist auch in der Literatur so. Und dieser Zäsurcharakter ist eben dieser überragende russische Sieg, den wir dort sehen und den wir das erste Mal so sehen. Und es ist im Grunde ist es die Vernichtung der schwedischen Armee. Also Schweden ist in einem Krieg zu diesem Zeitpunkt und Schweden hat letztlich keine Armee mehr. Die livländische Armee ist aufgerieben, darüber sprachen wir. Die Hauptarmee ist aufgerieben. In den Provinzen im Baltikum, im Norden des Heiligen Römischen Reiches, auch in Finnland, stehen noch kleinere Truppeneinheiten, die aber von der Größe nicht mithalten können. Das heißt, wir haben einen Krieg, in dem wir zu diesem Zeitpunkt zwei Kriegsgegner haben. Einer hat gewonnen und der andere kann sich im Grunde nicht mehr wirklich wehren, weil ihm die Mittel dazu fehlen, weil ihm die Armee dazu fehlt. Das ist so die eine Folge. Gleichzeitig wird dadurch der Mythos der unbesiegbaren Schweden, des unbesiegbaren Heldenkönigs Karl des Zwölften, das ist ja ein Mythos, der seit Beginn des Krieges mit ihm mitgewandert ist und der sich über Europa ausgebreitet hat, dieser Mythos wird gebrochen. Man sieht, der ist verwundbar und der ist besiegbar und der ist nicht so übermächtig, wie es sich jetzt 9 Jahre lang. dargestellt hat letztlich. Das ist sozusagen ein Aspekt und gerade dieses, er ist besiegbar und er kann sich nicht wehren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und im Grunde kommen wir jetzt in eine Phase, ich möchte nicht sagen, der Krieg wird wieder auf Null gestellt, denn wir haben 9 Jahre Krieg, wir haben 9 Jahre lang Sterben, wir haben 9 Jahre Kämpfen gesehen, wir haben 9 Jahre Zerstörung von Landschaften gesehen und Beeinträchtigung der Zivilgesellschaft. Wir haben 9 Jahre Leid im Grunde auch gesehen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber er wird trotzdem insofern wieder auf Null gestellt, als wir in einer Situation sind, die ja als Grundannahme den Beginn des Krieges voraus ging. Und die Grundannahme zu Beginn des Krieges, ich möchte sie gerne noch einmal wiederholen, war, wir haben einen sehr jungen König, der nicht in der Lage sein wird oder dem man nicht zugetraut hat, aus einer Außenperspektive sein Reich zu verteidigen. Und deswegen möchte man die Gunst der Stunde nutzen, um möglichst viele der alten Rechnungen, die man mit Schweden in irgendeiner Form hat, ja, um diese Rechnungen zu klären, ob das territoriale Ansprüche waren, ob das Statusansprüche waren, die kamen ja, haben sich ja dort ja alle verbunden im Ostseeraum. Man hat dann diese Tripelallianz gegründet, im Vorfeld des Großen Nordischen Krieges, zwischen Dänemark, Sachsen, Polen, Litauen und Russland. Und es gab dieses Dreierbündnis, das zum Angriff gegangen ist, in der Hoffnung, diesen Krieg sehr schnell, zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und nun sind wir in der Situation, wir haben aktuell nur noch also einen Hauptgegner Schwedens. Aber wir haben wieder ein Schweden, das sich im Grunde nicht wehren kann. Nach 9 Jahren Krieg fehlen die Ressourcen. Ganz deutlich, es fehlen die Verteidigungsmöglichkeiten. Du hast es gerade schon erwähnt, der König ist nicht mal mehr im eigenen Land, sondern er befindet sich mehrere tausend Kilometer entfernt und flieht, so muss sogar fliehen, um nicht in die Hand des Feindes zu fallen. Und jetzt wirkt Schweden besiegbar. Und das ist die Situation, in der sich diese Dreierallianz erneuert. Dänemark war ja bereits 1700 ausgeschieden und wir sind eingestiegen mit dem Ausscheiden Sachsen, Polen, Litauens aus dieser Dreierallianz. Und jetzt in der Nachfolge oder infolge des Sieges von Poltawa beginnen sich die ehemaligen Bündnispartner wieder aneinander anzunähern. Zunächst sind es August von Sachsen und Friedrich von Dänemark, die ihre Allianz erneuern. Sie wollen dann auch, das machen sie 1709, sie wollen dann auch gerne eigentlich noch Friedrich von Preußen dazu gewinnen, der allerdings aufgrund seines noch andauernden Engagements im Spanischen Erbfolgekrieg kein Interesse daran hat, der aber auch nicht mehr so ablehnend ist, wie wir das 9 Jahre zuvor sehen. Also in der preußischen Politik deutet sich eine Wende an, das werden wir in den kommenden Folgen sehen, sich eventuell doch in diesem Konflikt zu engagieren, weil man seine Ansprüche oder seine Forderungen auf Pommern, die man ja im Dreißigjährigen Krieg nicht realisieren konnte, eventuell doch noch durchsetzen kann. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch die Allianz zwischen Sachsen, Polen, Litauen und Russland 1709 erneuert wird und im Jahr drauf 1710 dann auch mit Dänemark. Und damit steht die Tripelallianz wieder. Und das Ziel ist ganz klar im Grunde das gleiche, das man zu Beginn des Krieges hatte, nur eben jetzt 9, fast 10 Jahre später. Man möchte Schweden schlagen und man möchte die Ansprüche, die alle drei im Ostseeraum jeder für sich formuliert hat, realisieren können. Und das ist das, was ich meinte. Der Krieg geht sozusagen nicht auf Null, aber beginnt wieder sehr, sehr weit vorne. Man geht wieder so ein Stück nach vorne und beginnt im Grunde noch einmal einen neuen Abschnitt, in dem man versucht, ein wehrloses Schweden, in diesem Mal tatsächlich wehrloses Schweden, zu besiegen.
Aber ist es nicht so, dass mit dieser Friede von Altranstädt irgendwie gebrochen wird? Weil Sachsen, Polen, Litauen oder August hatten sich ja verpflichtet, eben diesen Kriegshandlungen gegen Schweden einzustellen. Oder war das quasi kein Bruch der Buchstaben des Vertrags?
Das ist was gerade in den Folgejahren stark zwischen der sächsischen und der schwedischen Seite diskutiert wird. Vielen Dank für diese Frage. Also August sieht sich in dem Moment, in dem die schwedische Armee diese Niederlage erleidet und Karl XII. Ins Osmanische Reich flieht, sieht er sich nicht mehr an, diesen Vertrag gebunden. Er sieht sich wohl auch deshalb nicht mehr an diesen Vertrag gebunden, der ihm ja die polnische Krone genommen hat und der ihm verboten hat, gegen Schweden in einen Krieg zu ziehen, weil sich Schweden nicht mehr wehren kann. Das ist das eine. Und weil er diesen Vertrag ja von Anfang an als rechtswidrig und eigentlich abgelehnt hat. Das war für ihn ein Diktatfrieden und ein aufgezwungener Frieden. Und er nutzt diese Schwäche aus, um auch den Inhalt dieses Vertrags zu revidieren. Das heißt, er kündigt den Vertrag aus, erklärt sich wieder zum König von Polen. Auch deshalb, er erhebt weiterhin diesen Anspruch, weil er ja abgesetzt worden war von jemand anderem. Er hat ja nicht selbst sozusagen willentlich verzichtet, sondern es war eine erzwungene Abdankung. Und greift mit sächsischen Truppen in Polen an. Er wird in der Literatur oft als Marionettenkönig Schwedens bezeichnet, Stanisław Leszczynski, der keine eigenen oder kaum eigene Truppen zur Verfügung hat. Der polnische Adel, das hatten wir in der letzten Folge ja besprochen, ist auch uneins. Ein Teil neigt August zu, der andere Teil unterstützt mehr oder weniger offen und aufrichtig ist das falsche Wort, aber verlässlich ist vielleicht besser, die schwedische Partei um Stanisław Leszczynski. Und er hat dann aber, das reicht nicht auf, um eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Karl XII. Hatte zu Beginn seines Feldzuges gegen Russland noch etwa 8.000 Mann unter Krassau nach Polen abgerichtet, die diesen schwedischen oder schwedisch begünstigten König schützen sollen. Aber 8.000 Mann sind nicht viel, gerade auch nicht in einem großen Gebiet wie Polen. Und es kommt dann dazu, dass Leszczynski seine Position nicht halten kann, sich nicht der sächsischen Offensive erwehren kann und er flieht und in seinem Gefolge oder in diesem Kontext fliehen im Grunde auch die schwedischen Truppen unter Krassau aus. Polen, sie ziehen sich nach Schwedisch-Pommern zurück, werden dort verfolgt von russischen Truppen, die damit zum zweiten Mal auf Reichsgebiet eindringen und der Krieg bewegt sich wieder ein Stück weit Richtung Heiliges Römisches Reich. Das ist die eine Seite. Die andere Sache ist, dass nach dem Sieg in Poltava die schwedischen Aktivitäten im Baltikum deutlich verstärkt werden, da dort auch nicht mehr mit Gegenwehr zu rechnen ist. Ab 1708/09 beginnt das schon und Peter der Erste dann im Laufe des Jahres 1709/1710 im Grunde das gesamte Baltikum erobert und sich unterstellt. Geschieht in den sogenannten baltischen Kapitulationen im Sommer 1710, also gut ein Jahr nach der Niederlage von Poltava, unterstellen sich die livländischen und auch die estnischen Stände der russischen Oberhoheit. Das Ganze ist nicht durch einen Friedensvertrag gedeckelt, sondern es ist im Grunde ein Akt, der in der Forschung als Occupatio bezeichnet wird. Das heißt, das ist die Inbesitznahme eines herrscherlosen Landes durch eine Kriegspartei. Und das ist ein Zustand, der so lange anhält, solange sich diese Kriegspartei dort halten kann und der dann später durch einen Frieden sanktioniert werden kann. Das heißt, 1709/1710 haben wir nicht nur die Niederlage der schwedischen Armee, sondern wir sehen auch ganz deutlich, dass der Zerfall des Schwedischen Reichs beginnt dadurch, dass die baltischen Provinzen unter russische Kontrolle geraten. Russland beginnt dann weiter, um das perspektivisch einzuwenden, sich Richtung Finnland zu orientieren, das heißt im nördlichen Ostseeraum weiter aktiv zu sein, um dort die russische Herrschaft und die Stadt St. Petersburg abzusichern. Wir haben auch den Fall, dass sich die russisch-freundliche Partei in Polen nicht halten kann und dadurch der schwedische Einflussbereich schwindet. Leszczynski flieht. August ist zurück als König von Polen und Litauen. Das ist so der zweite Punkt. Und wir werden das dann ja noch besprechen. Das Kriegsgeschehen kehrt auch, und damit haben wir auch so eine Art Wendepunkt aus geografischer Perspektive. Nach der Niederlage von Poltava verlagert sich das Kriegsgeschehen allmählich wieder näher an den Ostseeraum heran. Also wir haben erst dieses weggehen. Und nun nähert sich der Krieg wieder stärker dem Ostseeraum an und die Schlachten werden wieder und das Kriegsgeschehen, die Kämpfe werden wieder hauptsächlich in dieser Region Finnland, dem Norden des Heiligen Römischen Reiches, ein bisschen noch in Polen ausgetragen und erreichen dann um 1710 auch immer öfter das schwedische Mutterland tatsächlich.
Karl, wir haben es erwähnt, sitzt jetzt im Osmanischen Reich. Ich habe ja da mal in der Gliederung geschrieben, wir sitzen in einem neutralen Land und hier ist neutral ein Fragezeichen der Klammer geschrieben. Du musst mir also gleich noch unbedingt erklären, wie denn das Osmanische Reich gegenüber Karl steht und wie sie darauf reagieren, dass er jetzt ja in ihren Grenzen sich aufhält.
Genau, also Karl schafft es ja sozusagen im Gewirr dieser Schlacht von Poltawa und den Fluchtversuchen der schwedischen Armee sich abzusetzen. Er will es gar nicht so richtig, aber er wird dann von seinen Beratern gedrängt, dass er unbedingt fliehen soll, um sein Leben zu erhalten. Und er schafft es dann, sich über den Bug, das ist der Grenzfluss zwischen der Ukraine und dem Osmanischen Reich, abzusetzen. Das am 17. Juli, also das heißt gut eine Woche nach der Schlacht, und wird dort auch erstmal vom örtlichen Pascha, also vom örtlichen Regierungsvertreter, so kann man es vielleicht nennen, beschreiben, willkommen geheißen. Also man nimmt Karl den XII. Wohlwollend auf. Wir hatten ja das Osmanische Reich kurz erwähnt. Es ist kein neutrales Land in dem Sinne, dass es sich nicht in den Konflikt nicht eingemischt hat, sondern es ist kein neutrales Land in dem Sinne, dass es einen offenen Konflikt mit Russland hat. Und das läuft jetzt in den nächsten Jahren. Wir wollten darüber ja auch nochmal ausführlicher sprechen. Im Prinzip so ein bisschen nach dem, der Feind meines Feindes wird zu meinem Freund. Und es ist so eine Schicksalsallianz. Das Osmanische Reich sondiert dann mit Karl dem XII. Über die Möglichkeiten eines gemeinsamen Bündnisses in den nächsten Wochen und Monaten und über die Ausrüstung von Truppen und mit dem Ziel, das sind sehr unterschiedliche Ziele, Karl der XII. Möchte Peter den I. und die neuen und seine neuen alten Verbündeten schlagen, um das schwedische Reich zu erhalten, wohingegen das Osmanische Reich eher Interessen im, wie erwähnt es bereits, im Schwarzen Meer hat und dort seinen Einflussbereich gegen das, gegen Peters und das russische Vordringen hat. Also ganz konkret geht es um die Festung Asow am Schwarzen Meer, die da zu diesem Zeitpunkt im Konflikt steht. Und das ist so der Konflikt um eine gemeinsame Strategie, um ein gemeinsames Vorgehen. Auch die Frage der Finanzierung, den wir dann in den nächsten Jahren im Verhältnis zwischen Karl dem XII. Und dem Osmanischen Reich sehen. Also es ist jetzt nicht neutral, es ist antirussisch eingestellt und es sieht ja in der Begegnung mit Karl dem XII. Auch eine Möglichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, ist natürlich auch noch unklar, und das hatten wir auch schon angesprochen in dieser Folge, was ist eigentlich mit Frieden? Also wir fokussieren gerade sehr, sehr stark auf Konflikt. Eigentlich sind solche Wendepunkte ja durchaus auch eine Möglichkeit, um Friedenssondierungen, Friedensgespräche einzuleiten und eventuell auch einen Frieden zu schließen. Aber das ist etwas, was Karl der XII. Zu diesem Punkt noch kategorisch ausschließt. In Stockholm, der Reichsrat sieht das anders und versucht den König eigentlich zu einem Frieden zu bewegen, aber Karl der XII. Sieht zu diesem Zeitpunkt keine Friedensoption für sich.
Mit der Begründung wahrscheinlich, dass er ja bis auf Poltawa eigentlich bis jetzt sehr erfolgreich gewesen ist. Also er sieht noch nicht, dass das der Wendepunkt ist, den wir jetzt in der Nachsicht natürlich darin erkennen.
Genau, also er sieht diesen Wendepunkt noch nicht, den wir jetzt, auch wie du sagst, ex post, also aus dem Rückblick erkennen. Das andere ist, und das hatte ich auch schon heute angedeutet, Frieden kann nur funktionieren, wenn beide Seiten bereit sind zuzustimmen. Und wenn man sich auf einen Zustand einigt, und das haben wir ja gesehen auch an August im Ersten, also August von Sachsen, also August stimmt diesem Frieden zu, aber er nutzt die erste Gelegenheit, um sich aus diesem Friedensvertrag wieder zurückzuziehen sozusagen. Und diese Gefahr bestünde mit Karl höchstwahrscheinlich auch, dass er jetzt in einer Schwächephase, sollte es zu einem Friedensverhandlungen kommen, eventuell zustimmt, aber sobald sich Schweden erholt hat, bestünde vermutlich die Gefahr, dass er versucht, diese Absprachen zu revidieren, wenn sie nicht in seinem Sinne sind. Das heißt, wir haben auch noch nicht die Situation, dass wirklich Friedensbereitschaft da ist und dass wirklich Einigung über Friedensbedingungen erzielt werden kann, dass man eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln kann und diese Vorstellung auch von allen Seiten akzeptiert wird, wie eine Friedensordnung nach diesem Konflikt aussehen kann.
Du hattest im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass besonders die Schlacht von Poltava und auch dieser Part des Großnordischen Kriegs sich in vielen verschiedenen Arten von Erinnerungskultur niederschlägt. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, gerne. Also wir hatten darüber gesprochen und das spiegelt auch so ein bisschen meines Erachtens diese Bedeutung wieder, die Poltava zugeschrieben wird, dass es so viel Erinnerungskultur darum gibt. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen immer so ein bisschen auf Erinnerungskultur und populäre Darstellungen angesprochen, aber für Poltava ist es wirklich sehr, sehr stark und da fokussieren sehr, sehr viele unterschiedliche Medien darauf. Das eine ist, und das ist somit das bekannteste, der Roman des schwedischen Historikers und Autors Peter Englund, der auch in Deutschland bekannt ist als Verfasser, sehr, sehr gut recherchierter und sehr faktennaher historischer Romane. Das bekannteste Werk im deutschsprachigen Raum dürfte vermutlich der Besuch des Leibarztes sein, der im Dänemark des späten 18. Jahrhunderts spielt und wo es um Struensee, diesen aus Altona stammenden Arzt, geht, der ein Verhältnis mit der dänischen Königin anfängt und versucht, Dänemark im Sinne der Aufklärung zu reformieren. Also, und dieser Peter Englund, der diesen Roman geschrieben hat, hat 1988 bereits, das ist sehr lange her, seinen Debütroman über Poltava geschrieben. Dieser Roman wurde 2018, also 30 Jahre nach dem Ersterscheinen, neu aufgelegt, weil er so erfolgreich ist. Und es ist immer noch so eins der großen, das kann man wirklich ohne Übertreibung zu sagen, eins der großen, eins der zentralen Werke in der schwedischen Erinnerungskultur zu diesen Ereignissen. In diesem Roman zeichnet Englund die Schlacht von Poltava im Grunde minutiös nach auf Basis von Fachliteratur, aber vor allem auf Basis von Quellen, das heißt von Briefen, von Gedichten, von Selbstzeugnissen an der Schlacht und am Großen Nordischen Krieg beteiligter Generäle, aber auch einfacher Soldaten und Fängschaft. Und ihm gelingt es damit, eben nicht einen Heldenepos zu haben, den wir oft sehen, wenn wir an Karl XII. Denken, sondern das Erleben, das Empfinden der Leute, die beteiligt waren, wiederzuspiegeln, die Unsicherheiten, aber auch die Kriegsmüdigkeit, die Ermattung, über die wir jetzt so viel gesprochen haben. Und das ist, wenn man so möchte, ist es im Grunde ein Antiroman gegen den Krieg, ein Roman gegen diese Heldenkönige, gegen die Generäle, gegen diese Führungspersonen, die oft im Licht stehen, sondern ist die Perspektive eben, was Krieg macht und wie Kriegserleben ist. Und das ist dokumentiert, das ist natürlich literarisch aufgearbeitet, verfremdet, ergänzt. Es ist nicht einfach nur eine Quellenabschrift, sondern Stimmungsbilder werden natürlich auch durch Beschreibungen erzeugt, aber es ist ein sehr, sehr guter und ein sehr forschungsnaher Roman, der 2018 dann auch mit Blick auf die weitergeführte Forschungslage nach 30 Jahren so ein bisschen aktualisiert worden ist. Das ist so als Einstieg in Poltava, finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Roman. Ganz anders hingegen und so das absolute Gegenteil von diesem sehr bedächtigen und sehr reflektierten, sehr demütigen Roman, dieser sehr demütigen Auseinandersetzung mit Poltava. Einen anderen Zugang wählt hingegen der Film Pack der Bestien, der 2007 erschienen ist. Das ist eine russische Produktion und die international sehr, sehr beachtet worden ist, das muss man damals schon sagen, die aber aus meiner Sicht sehr problematisch ist in ihrem Bild, dass sie von Poltava zeichnet. Der Hintergrund zu diesem Kinofilm, es ist ein epischer Film, also es erinnert so ein bisschen, auch wenn man die Kampfdarstellungen sieht, wenn man die Auseinandersetzungen sieht, an Mantel- und Degenfilme oder Sandalenfilme, wie man sie kennt, wo große historische Themen aufgearbeitet werden. Natürlich in einer moderneren Darstellung, Interpretation, aber es ist ein Film, der vor allem auf Krieg und auf Verheerung abzielt. und der im Wesentlichen die letzten Wochen und Monate vor der Schlacht von Poltawa 1709 in den Blick nimmt. Ausgangspunkt für diese Geschichte ist anders als bei England kein Stimmungsbild, sondern es wird natürlich eine Abenteuergeschichte in gewisser Weise konstruiert, indem zwei Adelige am Hofe Ludwigs des 14. sich in einem verbotenen Duell gegenüberstehen, das sie um eine Hofdame führen, die zudem noch zu den Favoritinnen des Königs gehört. Der König bekommt davon Wind und möchte sich diesem Regelbruch und diesem Norm möchte diesen Regel- und Normbruch ahnden und sich dieser Adeligen, dieser Nebenbuhler entledigen. Und schickt sie jeweils mit Nachrichten an den schwedischen König Karl XII. Und an Peter von Russland. Und wir können uns schon denken, was in diesen Nachrichten steht. In diesen Nachrichten steht, dass der Überbringer im Grunde sofort exekutiert werden soll. Und beide begeben sich jetzt auf den Weg an ihr Ziel. Sie kennen den Inhalt der Nachricht nicht und landen im belarussischen, ukrainischen Grenzgebiet letztlich. Und auf dem Weg dorthin sehen sie die Zerstörung. Sie sehen die Zerstörung des Krieges, sie sehen die Belastung für die zivile Bevölkerung, wie diese darunter leiden muss. Aber das Ganze wird im Grunde vor allem aus einer antischwedischen Perspektive geschildert. Es sind immer die Schweden. Es sind die Schweden, die verbrennen, die niederbrennen, es sind die Schweden, die vergewaltigen, es sind die Schweden, die Gewalt anwenden im Krieg gegen die Zivilbevölkerung, wohingegen die russischen Soldaten gut aufgenommen werden von der Bevölkerung gegen die Übergriffe schwedischer kleinerer Verbände und Einheiten zu Hilfe eilen. Und man hat so diesen Gegensatz zwischen dem bösen, unzivilisierten Schweden und dem guten, dem edlen russischen Soldaten. Beide Boten treffen bei Poltawa sozusagen oder versuchen bei Poltawa ihre Aufträge zu erfüllen. Der eine kommt im schwedischen Lager an und gerät dann in russische Kriegsgefangenschaft im Kontext der Schlacht. Der andere kommt im russischen Lager an, wo er auch auf Peter den Ersten trifft, der auch als edelmütig gerecht dargestellt wird. Peter der Erste wiederum muss sich in diesem Film oder in diesem Kontext dieses Films vor Angriffen feindlicher polnischer Adelige erwehren, die sozusagen im Kontext der Reformen das Gefühl haben, Unrecht erlitten zu haben. Also ich versuche das vorsichtig zu formulieren. Was aber deutlich wird, ist neben diesem Schlacht und neben dieser Glorifizierung von Schlacht, Gewalt, militärischer Stärke, das ist vor allem das Bild Russlands und letztlich ist es ein Propagandafilm. Ich hatte erwähnt, der ist 2007 gedreht worden und wir befinden uns zeitlich im Grunde in der Schlussphase der ersten Präsidentschaft Putins, ehe er diese ja aus verfassungsrechtlichen Gründen für wenige Jahre unterbrochen hat. Aber wir finden uns gleichzeitig schon in diesem Diskurs und in diesem Narrativ russischer Stärke und einer russischen Interpretation von Geschichte, die vor allem diese russische Stärke und den russischen Edelmut, den guten Charakter Russlands durch die Geschichte bestätigen soll. Und hier sehen wir, wie unterschiedlich, an diesen beiden Beispielen sehen wir, wie unterschiedlich mit Geschichtskultur umgegangen wird, welche unterschiedliche Zwecke diese populären Aufarbeitungen haben können. Wir sehen aber vor allem anhand des russischen Beispiels, und das war von Anfang an der Gedanke, als ich vorgeschlagen hatte, wir könnten diesen Film vielleicht kurz ansprechen, auch dass Geschichte instrumentalisiert wird und bis heute instrumentalisiert wird und Geschichte durchaus auch politische Agenten verfolgen kann und das leider oft gut getarnt ist. Und wenn man sich nicht sehr für Politik interessiert oder sich nicht tief mit Geschichte auseinandersetzt, dann kann man diesen Film durchaus auch einfach als ja epischen Kriegsfilm anschauen und man kann sich einlullen lassen oder einnebeln lassen durch diese Faszination, wie in vielen Punkten durchaus auch realistisch frühneuzeitlicher Krieg dargestellt worden ist. Und ich denke, dass wir hier auch als HistorikerInnen gefragt sind, um solche Themen anzusprechen und uns auch bei solchen Themen zu Wort zu melden. Konstruktiv kritisch, aber eben auch kritisch, um Einordnung zu geben dessen, was da passiert. Und wir sehen ja leider aktuell, jetzt wo wir diese Aufnahme machen, wie wir auch so ein bisschen überholt werden von den Ereignissen. Wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt, da aktuell Krieg in der Ukraine herrscht und Putin diesen Einmarsch und diesen Angriff auf die Ukraine wieder historisch begründet hat. Und da sehen wir, wie dieses Arbeiten mit Geschichte im Grunde auch in sein Konzept passt, in sein Konzept passt, Politik und Realität zu gestalten. Umso wichtiger, denke ich, ist es, dass wir auch sowas ansprechen, wenn wir über Geschichte und Geschichten wie den Großen Nordischen Krieg sprechen.
Thank you.